Falsche Zeit, falscher Ort. Der Podcast über Katastrophen und Unglücke. Mit Max und Hans.
Herzlich willkommen bei Falsche Zeit, falscher Ort, dem Podcast über Katastrophen und Unglücke
mit Max
und mir, Hans. Wir sprechen heute über einen Fall, den kann man schon sagen, dass es ein Hörer- und Hörerinnen-Wunsch war?
Was würdest du sagen, Max? Ja, wir haben sehr viele Nachrichten bekommen, die gefragt haben, ob wir uns diesem Fall mal widmen wollen. Und das machen wir heute. Es ist auch, will ich sagen, an dieser Stelle quasi so eine Art Premiere, weil wir uns wieder thematisch mit etwas beschäftigen, was wir vorher noch nie gemacht haben. Ähnlich wie vor, ich glaube, 3 Wochen war das, wo wir uns mit Motorsport, mit Le Mans beschäftigt haben, beschäftigen wir uns heute mit einem anderen Thema, von dem ich auch absolut gar keine Ahnung habe, nämlich Fußball.
Oh, jetzt... ich weiß nicht, ob jetzt zu Hause quasi gerade so, oh je, die Jungs haben keine Ahnung von Fußball.
Ja, es ist ähnlich wie Motorsport, da habe ich ja auch schon das erwähnt. Ich weiß es nicht, ich kann mich dafür nicht begeistern. Aber in dem Fall heute sprechen wir in erster Linie gar nicht so sehr um Fußball an sich, sondern mehr um das, was drumherum passiert.
Genau. Es ist auch so, also ich bin tatsächlich, ich muss ja sagen, das ist dir ja auch aufgefallen, jetzt bei der aktuellen EM, da habe ich ja absolut mitgefiebert, denn ja, ich glaube, stimmt. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es da ein Wort für, falls es oder ein Wort oder einen Begriff dafür gibt, lasst es uns wissen, aber ich bin tatsächlich jemand, der sich dann nur während der EM und der WM begeistert für Fußball und dann auch richtig mit dabei ist, aber ansonsten tatsächlich, ich weiß nicht, was da schiefgelaufen ist, aber einfach nie so richtig den Zugang dazu gefunden.
Ja, voll. Nee, es interessiert mich wirklich absolut gar nicht. Nichts könnte mir egaler sein, wie er irgendwie deutscher Meister wird, so in der Bundesliga. Es ist mir wirklich völlig egal. Und es ist jedes Jahr ist das. Es ist so ein Kreislauf. Es geht immer wieder von vorne los. Das macht mich wahnsinnig. Ja, wirklich.
Oje, wir brechen das hier mal lieber ab, bevor wir hier zu viele unserer Fans verlieren.
Ja, besser ist es.
Aber also, wir sprechen heute über einen Fall. Ich kannte also auch, obwohl meines mangelnden Zugangs zu Fußball jetzt im Allgemeinen, ist es so, dass das ein Fall ist, den ich sehr kannte. Und zwar, wir reden heute über das Hillsborough-Desaster. Die Katastrophe von Hillsborough in Sheffield, eine der größten Katastrophen im Fußball, hattest du ja schon erwähnt. Mhm. Und ich glaube, oder man kann eigentlich schon sagen, dass viele diesen Namen eigentlich nur von dieser Katastrophe kennen, oder?
Ich glaube auch, ich würde sagen, ähnlich wie zum Beispiel Kaprun, da wo wir auch eine Folge zu gemacht haben, diesen Ort, den man immer mit dieser Brandkatastrophe in dieser Gletscherbahn verbindet, ist es dort genauso. Dieser Fall hat Parallelen zu einem Fall, den wir auch schon besprochen haben, nämlich die Massenpanik auf der Berg-Isel-Schanze in Innsbruck. Denn auch jetzt hier in der heutigen Folge in Hillsborough geht es um eine Massenpanik, die dann ja völlig in einer Katastrophe endet.
Ja, also ohne zu viel vorwegzunehmen, absolut, also wirklich schrecklicher, tragischer Fall. Also auch, wenn ihr gerade zuhört und da nicht so in der Stimmung für seid, dann hört euch das vielleicht lieber nicht an. Es ist wirklich ein extrem tragischer Fall, ein absoluter Horror, eine absolute Horrorvorstellung einfach. Und damit würde ich sagen, Max, nimm uns doch mal mit ins Jahr 1989.
Es ist der 15. April 1989. Im englischen Sheffield spielt an diesem Nachmittag der FC Liverpool gegen Nottingham Forest. Anpfiff ist um 15 Uhr. Bereits in den Stunden vorher reisen tausende Fußballfans nach Sheffield. Die Pubs und Kneipen der Stadt füllen sich. Viele Fans machen sich erst kurz vor Anpfiff auf den Weg ins Hillsborough-Stadion. Um 14.40 Uhr, 20 Minuten vor Spielbeginn, sammeln sich an einem Eingang des Stadions immer mehr Menschen. Rund 5000 Fußballfans warten auf Einlass. Weil sie den Anpfiff nicht verpassen möchten, wird die Stimmung immer aufgeheizter. Es kommt zu einem immer größeren Gedränge. Der Einlass ins Stadion läuft schleppend und der Druck von den Menschenmassen dahinter wird immer größer. Die Polizei macht sich immer mehr Sorgen um die Sicherheit, auch weil sich innerhalb des Stadions inzwischen ein Gedränge gebildet hat. Kurz vor Anpfiff trifft der Einsatzleiter der Polizei eine verhängnisvolle Entscheidung. Er öffnet ein weiteres Tor als Eingang. Und so strömen jetzt in kurzer Zeit weitere 2000 Fußballfans ins Stadion und treffen dort auf das Gedränge, das sich in den bereits völlig überfüllten Zuschauerblöcken gebildet hatte. Trotz des Chaos wurde das Spiel angepfiffen, doch Fans klettern über Zäune auf das Spielfeld, um aus dem Gedränge zu kommen. Plötzlich kommt es im Stadion zur Katastrophe. Weil der Druck von den Menschenmassen nicht nachlässt, werden immer mehr Fans gegen Zäune gepresst, andere stürzen, werden zu Tode getrampelt. Die Spieler auf dem Platz hören die Hilferufe der Fans. Erst dann wird das Spiel unterbrochen. Während die Spieler zurück in die Kabine gebracht werden, versuchen Polizei und Rettungskräfte, die Massenpanik unter Kontrolle zu bringen. Doch vergeblich. Am Ende sterben 790 Menschen, 766 Frauen und Männer werden teilweise schwer verletzt.
Boah, ich finde echt, das ist so ein tragischer Fall einfach. Also auch einfach diese hohe Opferanzahl, also fast 100 Todesopfer, fast also Richtung 1000 Verletzte, viele Schwerverletzte, finde ich schon. Also ich finde, das ist so ein Fall, der einem auch sehr nahe geht, gerade auch wegen dieser Vorstellung, dass so ein Fußballspiel oder dass man zum Fußballspiel hingeht, ja schon was recht Normales ist. Also ich muss auch erwähnen, trotz meines mangelnden Zugangs, ich war tatsächlich trotzdem bei ein paar Fußballspielen und das ist natürlich auch einfach so, du siehst Familien, die da hingehen und so weiter. Das ist einfach so eine ganz normale Wochenendaktivität auch einfach. Und dass dann bei so einem, ich sag mal, normalen Aktivität dann so ein Horror einbricht, ich glaube, das ist so das, was diesen Fall, gerade diesen Fall eben auch so schrecklich macht.
Ja, ich glaube, da muss man gar nicht so sehr im Fußballfieber sein, weil ich glaube, das trifft auf jede Großveranstaltung zu, auch auf Konzerte, die ja auch auf den Stadien stattfinden. Da ist ja halt im Grunde das gleiche Prinzip. Also es sind wahnsinnig viele Menschen, alle freuen sich, wollen eine gute Zeit haben. Und ja, dann endet dieser Tag oder dieser Abend, je nachdem, in so einer Katastrophe. Und das, ich habe es vorhin kurz erwähnt, in Innsbruck auf dem Berg-Isel-Stadion waren es hier dieselben Voraussetzungen. Da war es Winter, es ging damals um einen Snowboard-Wettbewerb, aber da waren ja auch wahnsinnig viele junge Leute da. Und das ist ja beim Fußball auch ähnlich. Das ist ja auch ein Event, klar, quer durch alle Altersgruppen, aber es sind auch wahnsinnig viele junge Leute da natürlich immer so im Stadion. Und das finde ich auch ja auf wirklich jede Art tragisch, diese Katastrophe.
Auf jeden Fall. Dann lass uns den Fall doch mal richtig aufarbeiten, denn ich kann mir vorstellen, dass sehr viele nicht wissen, was es so richtig mit Sheffield auf sich hat, wo das liegt und so weiter. Ich bin tatsächlich mal dort gewesen für die Arbeit, aber ich glaube, ansonsten zieht einen quasi nichts dorthin. Ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, musste ich auch irgendwie nach Manchester oder Birmingham fliegen und dann fast 2 Stunden lang Zug fahren, um dahin zu kommen. Irgendwie sowas in der Art. Und kann bestätigen, dass dort quasi, also zumindest keine Touristen waren. Aber an sich fand ich so eine ganz nette Stadt. Aber ich glaube, es ist eben jetzt nichts, was man kennt in dem Sinne. Und deswegen, wenn wir uns jetzt nochmal so den Ort der Katastrophe anschauen, also das Hillsborough-Stadion in Sheffield, wie stellen wir uns das vor?
Ja, falls, das ist vielleicht auch ganz interessant zu erwähnen, falls uns Englischlehrerinnen oder Englischlehrer zuhören und sich an den Kopf fassen, warum wir das so irgendwie so eine komische Aussprache haben. Wir haben jetzt sehr lange debattiert und recherchiert, wie man eigentlich Hillsborough richtig ausspricht und haben uns einfach ein Video von der BBC angeschaut und die sagen das so. Und wenn die BBC das sagt, dann wird das stimmen und deshalb haben wir uns beide für die Variante Hillsborough entschieden. Richtig?
Genau, wir folgen da einfach der BBC und sagen Hillsborough.
Genau, falls das im Englischunterricht anders erwähnt wird, dann ist vielleicht der Englischlehrer falsch unterwegs. Dann einfach mal ein bisschen bei der BBC schauen. Zurück zu den Fakten. Das Hillsborough-Stadion in Sheffield, ich war auch noch nicht in Sheffield. Das Stadion ist wahnsinnig alt, hat mich selbst überrascht. 1899 schon eröffnet. Es ist das Stadion der Sheffield Wednesday. Und das ist vielleicht ein komischer Name für jemanden, der auch überhaupt keinen Fußballbezug hat, aber das ist neben Sheffield United die zweite große Profifußballmannschaft in Sheffield. Also das ist so quasi das Heimatstadion von den Sheffield Wednesday. Der Name Hillsborough, das ist der Name des Stadtviertels drumherum in Sheffield, daher eben der Name für das Stadion. 1989 hatte das Stadion eine Kapazität von 52.000 Zuschauern, finde ich sehr viel. Und ja, jetzt müssen wir uns, um dann auch uns so diesen Auslöser der Massenpanik dann anzuschauen oder wo genau in diesem Stadion das passiert ist, ist eine Sache ganz interessant, denn passiert oder ja, Ursache für diese Massenpanik war auf der westlichen Lapping's Lane End. Das ist der Name für eine Tribüne. Und diese Tribüne besteht aus zwei Stockwerken, sage ich mal. Ich glaube, offiziell sagt man Ränge. Es gibt quasi einen unteren Rang und einen oberen Rang. Oben ist Platz für ungefähr 4.500 Fans. Sitzplätze sind oben. Und unten sind nur Stehplätze. Und da ist Platz für um die 10.000 Fans. Und um auf diesen unteren Rang zu kommen, gibt es nur 7 Drehkreuze zum Einlass. Das ist relativ wenig, wenn man sich vorstellt, dass 10.000 Menschen dort dann Platz finden sollen und die alle nur über so 7 Eingänge quasi kommen. Und was auch noch ganz wichtig ist, es gibt so einen hohen Metallzaun und der trennt den unteren Rang vom Innenraum des Stadions ab, einfach damit eben keine Fans irgendwie da aufs Spielfeld stürmen. Und auch in diesem unteren Rang selbst sind Zäune, die dann die jeweiligen Blöcke voneinander abtrennen. Also so kann man sich ein bisschen vorstellen, dass man vielleicht so ein Bild im Kopf hat, wie dieses Stadion oder diese Tribüne aussieht, eben diese Lapping's Lane End auf der westlichen Seite des Stadions.
Also wirklich quasi nur Stehplätze für 10.000 Leute, die müssen alle durch nur gerade mal 7 Drehkreuze durch, um dorthin zu gelangen. Und dann sind die auch noch getrennt durch diesen Metallzaun vom ja Innenraum des Stadions. War das alles, also diese baulichen Zustände, war das irgendwie vorher schon als Sicherheitsrisiko bekannt?
Ja, tatsächlich. Auch ähnlich wie bei dem Fall in Innsbruck, den wir schon besprochen haben, wo man ja auch schon bei Veranstaltungen davor sich Sorgen gemacht hat oder es teilweise zu ganz schön brenzlichen Situationen kam. Ähnlich ist es auch tatsächlich hier in Sheffield, denn bereits 1981 kam es bei einem Spiel zwischen Tottenham Hotspur und Wolverhampton Wanderers zu einem ähnlichen Gedränge und zu einem ziemlichen Chaos. Und zwar auch genau auf dieser westlichen Tribüne, dieser Lapping's Lane End. Dabei wurden damals 38 Menschen verletzt. Es ging also relativ glimpflich aus. Es gab keine Todesopfer. Aber auch in den Jahren danach kam es immer wieder zu Überfüllungen auf den Stehplätzen und zu ja einfach ziemlich chaotischen Zuständen. Ich habe bei der Recherche für den Fall noch ein ganz interessantes Detail gefunden. Auch 1988, also nur ein Jahr jetzt vor dem Unglück, trafen dieselben Mannschaften aufeinander, nämlich Liverpool und Nottingham. Und auch dort, 88, waren die Liverpool-Fans auf dieser doppelten Tribüne, also eben auf dieser westlichen Tribüne untergebracht, auch auf der Lapping's Lane End. Und damals haben dann Fans hinterher gesagt, es war ein absolutes Gedränge. Es waren einfach viel zu viele Menschen auf engem Raum. Und es ist echt ein Wunder, dass da nichts Größeres passiert ist oder nichts Schlimmeres passiert ist. Aber du ahnst es vielleicht, all das bleibt ungehört. Es interessiert sich niemand wirklich so groß dafür. Und etwa einen Monat vor der Katastrophe wurde das Halbfinale zwischen Liverpool und Nottingham dann eben erneut in das Hillsborough-Stadion nach Sheffield vergeben. Also man wusste zwar um diese Risiken, man wusste, dass es schon öfters brenzlige Situationen gab, aber es hat niemanden gekümmert, es ist nichts passiert.
Schon krass, wenn man sich das vorstellt, dass diese Probleme schon irgendwie bekannt waren. Also gerade ja mit dem, gibt ein großes Gedränge vor dem Anpfiff, es gibt eigentlich zu wenig Eingänge für diese Tribüne. Was war denn dann, also vorher scheint es ja mindestens einmal, ich sag mal, in Anführungszeichen gut gegangen zu sein, also immer noch mit den 38 Verletzten, da im Jahr 1981, aber an sich gab es jetzt nicht so eine riesige Katastrophe wie 1989. Was genau war denn dann das, was die Katastrophe vollends ausgelöst hat?
Ja, das war, ich habe es am Anfang kurz erzählt, es war das Öffnen eines weiteren Tores. Also man wollte einen weiteren Zugang schaffen, damit diese vielen Menschen, die jetzt noch nicht im Stadion sind, schnell reinkommen. Und im Nachhinein muss man sagen, das war im Grunde der Auslöser für diese Katastrophe. Denn der Polizei selbst war dieses Gedränge und dieses Chaos auch nicht mehr ganz geheuer. Also die haben sich wirklich auch Sorgen gemacht um die Sicherheit. Und tatsächlich hat die Polizei auch zunächst angefragt, ob man das Spiel später anpfeifen kann. Also ob man einfach diesen Anpfiff verschieben kann, damit einfach auch so dieser Zeitdruck rausgenommen ist. Weil die Fans haben natürlich draußen alle Angst, dass sie es nicht rechtzeitig reinschaffen, dass sie eben diesen Anpfiff für das Spiel verpassen. Und das hat natürlich auch so eine Dynamik auf so eine Menschenmenge und auf so Menschenmassen. Und das hat die Polizei recht gut erkannt und hat eben angefragt, ob das geht. Aber das hat der Fußballverband abgelehnt. Es soll Punkt 15 Uhr angepfiffen werden. Und dann kommen wir bei dieser Katastrophe jetzt zu einer Person, die noch eine ganz entscheidende Rolle spielt beim weiteren Verlauf der Katastrophe. Da sprechen wir gleich drüber. Und zwar der damalige Einsatzleiter der Polizei, das war David Duckenfield. Er trifft um 14.52 Uhr, also 8 Minuten vor Spielbeginn, eine, ja, man muss es wirklich so sagen, eine ziemlich verhängnisvolle Entscheidung. Er lässt nämlich ein Fluchttor öffnen, und zwar das Gate C. Und damit will er eben diesen Druck rausnehmen aus dieser Menschenmenge, dass sich die Menge eben auf einen weiteren Eingang verteilt. Es gibt ja, wie gesagt, nur diese 7 Drehkreuze. Jetzt gibt es dann noch einen 8. großen Eingang, weil es ist ein Fluchttor, was eben dafür da ist, dass man sonst Menschen in Notsituationen aus dem Stadion rausbringt. Und ja, er öffnet jetzt eben dieses Tor. Und was jetzt passiert, ist eigentlich ziemlich klar. Binnen 5 Minuten strömen weitere 2000 Menschen ins Stadion. Das ist eine wahnsinnig Wahnsinn. Große Zahl, ja, in diesen 5 Minuten. Und das, obwohl im Stadion selbst ja bereits viel zu viele Leute sind, die dicht an dicht sich drängen und diese, ja, weiteren Fans, diese 2000 Fans von außen, die gehen da nicht einfach irgendwie geordnet oder gemütlich rein, sondern die meisten rennen. Zum einen sind sie teilweise schon ja, doch eher angetrunken. Sie waren ja vorher irgendwie schon in Pubs und in Kneipen. Und zum anderen wollen sie ja auf keinen Fall den Anpfiff verpassen. Also sie wollen jetzt, wo sich diese Chance gibt mit diesem weiteren Eingang, wollen sie natürlich so schnell wie möglich auf die Tribüne, damit sie auch den besten Blick aufs Feld haben. Was sie aber nicht wissen, dass sich ja direkt vor ihnen, also im Inneren des Stadions, bereits ein gefährliches Gedränge gebildet hat. Und auf dieses Chaos treffen jetzt diese ja gut 2000 weiteren Fans, die jetzt über dieses geöffnete Tor hineinkommen.
Krass, also wirklich einfach nochmal im Grunde genommen eigentlich eine gut gemeinte Entscheidung, die aber wirklich einfach dazu geführt hat, dass es noch voller wurde mit Leuten, die schauen, noch so schnell wie möglich dahin zu kommen, diesen Anpfiff zu sehen. Und wie genau ging es dann weiter? Also im Grunde genommen, wir sind jetzt in der Zeitlinie her jetzt quasi im Grunde genommen wenige Momente vor dem Anpfiff, richtig?
Genau, also es ist wirklich so, dass das Spiel jetzt jeden Moment angepfiffen wird und das wird es dann auch pünktlich um 15 Uhr geht das Spiel los und die ersten Fans versuchen sich jetzt aus diesem völlig überfüllten Fanblock auf dieser Tribüne zu befreien, indem sie über die Zäune klettern und ja, in das Innere des Stadions flüchten wollen. Also zum einen musst du dir vorstellen, die Fans, die drin sind, werden quasi von den Fans, die von außen ranstürmen, in kurzer Zeit und diese Massen an Leuten, 2000 Leuten, die werden jetzt einfach so nach vorne gedrückt. Und als wir darüber gesprochen haben, wie wir uns dieses Stadion vorstellen müssen, hatte ich ja erzählt, es gibt diese Zäune, die Tribüne und ja, Stadioninneres eben abtrennen. Und die ersten Fans wissen sich nicht mehr zu helfen. Sie wollen aus diesem Gedränge raus, aus dieser Enge und klettern eben drüber. Die Polizei schätzt diese Situation aber zunächst für völlig falsch ein. Denn die Polizei denkt, das sind Störer, die quasi aufs Spielfeld rennen wollen. Gibt's ja im Fußball auch immer wieder. Und macht jetzt quasi so das Schlechteste, was man in der Situation machen kann. Denn die Polizei drängt die Fans jetzt wieder zurück in die Blöcke, anstatt dass sie den Ernst der Lage erkennen, dass diese Menschen völlig in Panik sind und Angst haben, dass sie da erdrückt werden oder keine Luft mehr bekommen. Und die Polizei drängt die ersten Fans jetzt wieder direkt dahin, wo sie hergekommen sind. Ja, und teilweise sind die Fans sogar so verzweifelt, dass sie sogar nach oben in den Oberrang, also quasi in das Stockwerk darüber klettern, wo die Sitzplätze sind, um aus diesem völlig überfüllten unteren Teil zu fliehen. Es gibt da ganz beeindruckende Bilder. Da stellen wir auch in den folgenden Tagen wie immer was bei uns auf Instagram, katastrophen.podcast. Es gibt da Bilder, wo Leute wirklich ja nach oben klettern und so halb in der Luft hängen und völlig verzweifelt aus diesem überfüllten unteren Rang fliehen wollen. Und was dann passiert und was ja so der letzte Schub ist, der diese Lage quasi völlig zum Eskalieren bringt, ein Wellenbrecher gibt nach.
Also das, da kommen wir gleich nochmal direkt zu, aber ich finde das so eine krasse Vorstellung. Klar, im Nachhinein ist es leichter zu sagen, aber diese Vorstellung eben, dass die Polizei die Leute dann wieder zurücktreibt in dieses absolute Chaos, das finde ich, ist so eine krasse Vorstellung. Da kommen wir auch später noch drauf zu sprechen, inwiefern das dann auch juristisch aufgearbeitet wird. Aber ja, Wahnsinn. Bei der Stelle finde ich das echt so, boah, also eine absolute Horrorvorstellung einfach. Lass uns zurückgehen. Also, komplette Eskalation passiert, als der Wellenbrecher nachgibt. Für alle, die nicht wissen, was genau ein Wellenbrecher ist, willst du das kurz erklären?
Ja, ich musste auch nachschauen. Also ich hatte so eine ungefähre Vorstellung, was damit gemeint sein könnte. Wellenbrecher sind so diese Metallzäune, die sind meist so, ja, so zwischen ein, teilweise 5 Meter lang und die sind so auf Tribünen angebaut. Also das kennt man vielleicht wirklich, wenn man irgendwie mal auch auf ein Konzert geht in diesen großen Hallen oder Stadien oder Arenen. Und diese Zäune sollen eben genau das verhindern, dass der Druck von hinten unkontrolliert nach vorne so in die Masse durchgegeben wird. Also dass da immer so eine Barriere ist, die das Ganze irgendwie abfängt oder abfedert. Und was eben in Hillsborough jetzt passiert ist, dass so ein Wellenbrecher diesen Massen nicht mehr standhält und nachgibt. Und das passiert natürlich plötzlich ohne Vorwarnung und so stürzen dadurch einfach wahnsinnig viele Fans, die so dort vorne eben an diesem Wellenbrecher standen, die stürzen jetzt einfach nach vorne. Sie fallen hin und sie werden von anderen Fans, die teilweise auch hinfallen, ja von hinten so regelrecht begraben. Und die Leute, die jetzt ganz vorne stehen, also so am Zaun, die werden jetzt so direkt an die Zäune gedrückt, also an die Zäune, die Tribüne und Spielfeld hier abgrenzen. Und es sind wirklich wahnsinnig dramatische Szenen und Bilder aus diesem Chaos und aus diesem Gedränge. Und man sieht auch, das finde ich eine ja teilweise schon sehr tragische und dramatische Bilder. Du siehst so wirklich an den Gesichtern der Menschen, wie verzweifelt sie sind, dass sie keine Luft bekommen, dass denen ist warm, sie werden erdrückt, sie haben Panik. Und das siehst du auf ganz vielen Bildern wirklich den Menschen so ins Gesicht geschrieben. Und das finde ich schon wahnsinnig tragisch. Und obwohl diese Lage jetzt in diesem Stadion so chaotisch ist und auch so ernst ist, lässt die Polizei die Fluchttore zum Innenraum, also die eben ins aufs Spielfeld quasi führen würden, immer noch nicht öffnen. Und so ja eskaliert die Lage auf den vor allem eben unteren Rängen wahnsinnig in diesen Minuten schon kurz nach dem Anpfiff.
Und jetzt ist es aber auch so, wie du auch gerade beschrieben hast, die Lage ist völlig eskaliert, es spielen sich diese schrecklichen Szenen ab. Zu diesem Zeitpunkt werden dann ja auch die Spieler auf dem Feld langsam auf diese wirklich absolut katastrophalen Zustände aufmerksam, auch auf das Drama, was sich dort in den Rängen abspielt. Wie reagieren die da drauf?
Ja, der Torhüter von Liverpool berichtet, dass er Hilferufe aus den Zuschauerrängen hinter sich gehört hatte und er macht daraufhin den Schiedsrichter aufmerksam. Und in der 6. Spielminute wird dann auch einem Verantwortlichen der Polizei diese ganze Situation oder der Ernst der Lage bewusst. Und der Polizist rennt daraufhin auf das Spielfeld und bittet den Schiedsrichter um einen Spielabbruch. Und das passiert auch. Der Schiedsrichter unterbricht das Spiel und er leitet die beiden Fußballmannschaften vom Platz jetzt wieder weg zurück in ihre Kabinen. Und jetzt beginnen auch die Einsatzkräfte, den Ernst der Lage wirklich zu begreifen. Und sie versuchen mit Rettungsmaßnahmen, die Fans aus diesen ja völlig überfüllten und chaotischen Blöcken zu holen. Und im Innenraum des Stadions werden jetzt dann auch gleich die Verletzten versorgt und ja, die Retter versuchen, Menschen wiederzubeleben und so viele Menschen wie möglich zu retten und irgendwie aus diesem Gedränge herauszuholen.
Und es reicht aber nicht, kann man quasi so sagen, oder? Also trotz aller dieser Maßnahmen ist es ja so, dass es zu wirklich wahnsinnig hohen Opferzahlen gekommen ist.
Ja, das muss man leider so sagen. Also es sterben noch vor Ort 94 Menschen. Ein Opfer verstirbt dann Tage später im Krankenhaus. Ein Mann lag 4 Jahre, das muss man sich mal vorstellen, er lag 4 Jahre im Koma, weil er so schwer verletzt war und ist dann nach diesen 4 Jahren gestorben. Das jüngste Opfer bei dieser Katastrophe wurde nur 10 Jahre alt. Und im Jahr 2021 starb dann noch ein weiteres Opfer an den Langzeitfolgen seiner schweren Verletzungen, die er sich damals zugezogen hat. Die allermeisten
32 Jahre danach dann, ja.
Ja, also auch das ist für mich gar nicht so greifbar, wenn man sich so diese wirklich harten Fakten mal da anschaut, was so die Opferzahlen angeht. Die allermeisten Opfer starben durch Sauerstoffmangel, weil sie eben erdrückt wurden von anderen Menschen. Also insgesamt sprechen wir hier von 97 Toten und auch die Zahl der Verletzten ist eine fast schon nicht greifbare Zahl, 766 Verletzte, also fast 800 zum Teil wirklich schwer Verletzte und das alles auf dieser nur einen Tribüne, ja. Also das muss man ja auch oder darf man nicht vergessen, das hat sich ja gar nicht im gesamten Stadion abgespielt, sondern ja wirklich nur auf dieser westlichen Tribüne. Und fast 100 Tote, fast 800 Verletzte. Also das war wirklich ein Drama und eine Tragik, die es so bei einem Fußballspiel und auch bei anderen großen Massenveranstaltungen noch nie gegeben hatte.
Ja, es ist ja auch, also Sheffield ist jetzt keine kleine Stadt, ich glaube so 500.000 Einwohner etwa, aber trotzdem kann man sich natürlich vorstellen, was sowas, 100 Tote, 800 Verletzte, so. Ich kann mir schon vorstellen, dass das auch sowas ist, wo irgendwie jeder kennt irgendwie jemanden, der da irgendwie mit dieser Katastrophe so zu tun hat. Finde ich auch, also Wahnsinn, also finde ich einfach sehr, sehr hart auf jeden Fall. Lass uns zu einer Person zurückgehen, den hast du gerade erwähnt, der eine mindestens interessante Person bei der Sache ist, eigentlich schon so eine gewisse zentrale Rolle spielt, und zwar David Duckenfield, der damals der Einsatzleiter der Polizei war, als sich diese Katastrophe abgespielt hat. Und seine Rolle ist ja gerade im Rückblick eine extrem spannende, die er dort an diesem verhängnisvollen Tag gespielt hat. Was kannst du uns über David Duckenfield erzählen?
Ja, er war noch ziemlich neu in seiner Funktion als Einsatzleiter bei der Polizei. Also es war für ihn auch so einer der ersten großen Einsätze, die er geleitet hat. Und ja, eben durch dieses Öffnen dieses weiteren Tores beim Einlass kommt ihm so eine besondere Rolle, beziehungsweise man muss es so sagen, eine besondere Verantwortung zu. Denn die Frage ist nämlich lange gewesen, hat er dadurch Schuld am Geschehen, muss er Verantwortung übernehmen? Und darüber gab es sehr lange viele Kontroversen. Das ist eine Frage, die ganz Großbritannien ziemlich lange beschäftigt hat. Denn die Ursache war einfach auch lange umstritten. Erst nach 27 Jahren im Jahr 2012 hat eine Untersuchungskommission nämlich erklärt, dass die Opfer so wörtlich rechtswidrig getötet wurden. Denn der Auslöser sei ein schwerer Fehler der Polizei gewesen. Und der Fehler der Polizei war eben das Öffnen dieses besagten Tores.
Wo ja eigentlich die Intention war, eben mehr Möglichkeiten zu geben, damit sie sich nicht durch diese 7 Drehkreuze zwängen müssen.
Genau, also die guten Absichten, die er hatte, die sind, glaube ich, auch ziemlich unumstritten. Das ist klar, dass er natürlich dieses Leid oder das, was er damit ausgelöst hat, natürlich nicht auslösen wollte. Er hat das im besten Wissen und Gewissen getan und hat eben, nicht damit gerechnet, dass er dadurch diese Katastrophe auslöst, weil er wollte im Gegenteil den Druck aus dieser Menschenmasse wegnehmen. Und diese Frage nach Schuld, nach Auslöser, das hat jahrelang besonders eben Behörden und Polizei beschäftigt und eben auch David Duckenfield, weil der hat gesagt und eben auch andere Behörden und andere Teile der Polizei, Ursache für diese Katastrophe war das Fehlverhalten der Fans. Also keine Einsicht, dass man Mitschuld war oder dass man Verantwortung übernehmen muss. Erst Jahre später hat dann auch David Duckenfield seine frühere Aussage, also dass eben die Fans schuld sind durch ihr Fehlverhalten, hat diese Aussage revidiert und hat zugegeben, dass er durch das Öffnen des Tores eine gewisse Mitverantwortung für diese Katastrophe auch zu tragen hat. Es gab dann auch einen Untersuchungsbericht und 2012 hatte die unabhängige Kommission, die diesen Untersuchungsbericht entwickelt hat und eben in Auftrag, also durchgeführt hat, hat eben gesagt, dass Teile der Polizei und auch Teile der Hilfskräfte eine erhebliche Schuld an dieser Katastrophe trifft. Und es gab daraufhin dann auch eine offizielle Entschuldigung vom damaligen Premierminister David Cameron, von der Polizei selbst, des Fußballverbandes und auch die Zeitung Sun hat sich entschuldigt.
Die Sun, dass sich eine Zeitung da entschuldigt, das ist ja auch ziemlich spannend. Warum genau die Sun? Welche Rolle spielt die dabei? Und kannst du vielleicht für auch alle, die nicht so mit der britischen Boulevardpresse vertraut sind, nochmal kurz sagen, was es mit der Sun auf sich hat?
Ja, die Sun ist, wie du gesagt hast, eine Boulevardzeitung, ähnlich wie bei uns die Bild-Zeitung, in Österreich die Kron-Zeitung, in der Schweiz ist es, glaube ich, die Blick. Und dazu muss man sagen, dass aber so Boulevardjournalismus in Großbritannien nochmal so eine Nummer härter ist, würde ich sagen. Ich weiß nicht, wie du das so als, ja, sagen wir mal so Festland-Europäer siehst, aber ich finde so diese Yellow Press in UK ist nochmal ganz schön krasser drauf. Die haben, glaube ich, noch weniger Scham, teilweise Geschichten zu bringen oder auszuschlachten und auch Leid und Kummer oder auch Prominente eben auszuschlachten für eine gute Schlagzeile.
Ja, also es ist definitiv nochmal ein ganz anderes Level als hier, was das angeht. Und da, ja, ich also, ja, schwer zu beschreiben. Vielleicht machen wir irgendwann nochmal einen anderen Fall, wo die britische Boulevardpresse mehr auftaucht. Aber ja, kann man so sagen, was man für gewohnt nochmal, das dreht man nochmal so auf 10 quasi.
Genau, ja. Ja, und die Sun hat eine ganz interessante Rolle auch gespielt in der Hillsborough-Katastrophe. Denn 4 Tage nach der Katastrophe hat die Sun nämlich geschrieben, dass Liverpool-Fans Rettungsversuche der Polizei behindert hätten, dass sie Verletzte bestohlen hätten und dass sie teilweise auch auf am Boden liegende Opfer gepinkelt hätten. Und die Quelle für diesen Sun-Bericht war eine Nachrichtenagentur aus Sheffield. Und diese Quelle hat die Sun ungeprüft übernommen und veröffentlicht. Und die Nachrichtenagentur aus Sheffield selbst wiederum hat ihre Meldung anhand eines Polizisten geschrieben. Und der Polizist hat wiederum hinterher zugegeben, dass er so aus verschiedenen Aussagen seiner Kollegen da so eine Nachricht eben geschrieben hat und an die Agentur geschickt hat, aber dass nichts davon stimmt. Also es war ausgedacht, es war erlogen, die Nachrichtenagentur hat's verbreitet und die Sun hat's einfach übernommen. Und was ich ganz interessant fand, ist, dass die Sun tatsächlich auch bis heute aufgrund dieser damaligen Falschbehauptungen keinen guten Ruf so in Sheffield und Umgebung hat. Es gab lange einen ziemlichen Kaufboykott, die Auflage ging da dann auch ziemlich nach unten. Und erst ganz viele Jahre später, nach der Katastrophe, gab es eben diese Entschuldigung der Sun, die ich eben erwähnt hatte.
Ja, es war ja auch wirklich so, dass die Sun direkt nach der Katastrophe ja sogar, also man muss sich vorstellen, so eine Titelseite, wo dann auch so in großen Lettern The Truth drüber stand, die Wahrheit, als würde da die Sun die einzige Wahrheit über diesen Fall verbreiten, wo es eben, wie du gesagt hast, um diese Fälle, um diese ganzen Erzählungen ging, dass sich im Grunde genommen die Opfer wie so ein richtiger Mob da verhalten hätten. Also das ist schon ziemlich krass. Und es gab ja auch sogar nicht nur einen Boykott, sondern es gab sogar auch richtig Proteste gegen die Sun, wo dann öffentlich die Zeitungen verbrannt wurden und so weiter. Also ich glaube, das kann man sich auch vorstellen. Stell dir mal vor, sowas passiert und dann kommt da diese Boulevard Zeitung um die Ecke und verkündet da, hier die Wahrheit ist, dass diese ganzen Sachen dort passiert sind, im Grunde genommen die Opfer eigentlich die Schuldigen sind. Schon ziemlich krass auf jeden Fall. Und da hört der Fall ja nicht auf, spannend zu sein. Die juristische Aufarbeitung ist ja auch ziemlich interessant.
Genau, wir haben ja ein paar Fakten schon erwähnt, als wir über den Einsatzleiter David Duckenfield gesprochen haben. Um dann nochmal ein bisschen genauer einzusteigen. Es gab 1991 eine erste Untersuchung. Das Ergebnis damals, alle Toten sind durch einen Unfall ums Leben gekommen. Es gibt keine Schuld bei den Verantwortlichen und deshalb gab es auch keine politische Aufarbeitung. Es gab zwar ein paar versuchte Zivilklagen gegen David Duckenfield, die wurden aber immer abgewiesen. Und erst 2009 wurde dann eine unabhängige Untersuchungskommission eingesetzt, nachdem fast 140.000 Menschen eine Petition dafür unterschrieben hatten. Und das britische Parlament hat daraufhin beschlossen, dass die Kommission alle Akten über das Unglück einsehen darf. Das Ganze hat dann so 3 Jahre gut gedauert und 2012 wurde dann der Untersuchungsbericht veröffentlicht mit einem, ja, ganz anderen Ergebnis. Denn schuld seien nicht die Fans, sondern die Ordnungskräfte, eben auch die Polizei. Und ebenso kommt der Bericht zu dem Schluss, dass 41 Opfer hätten gerettet werden können, wenn sie einfach schneller Hilfe bekommen hätten. Und der Bericht hat auch schwere Vorwürfe an die Polizei, denn die Polizei, so der Vorwurf, hätte sehr viele Aussagen verändert, die das Verhalten und die Arbeit der Polizei in ein schlechtes Licht gerückt hätten. Also ziemlich krasse Vorwürfe an die Polizei und der Bericht eben 2012 hat eine komplett andere Wendung als das, was 1991 bei der ersten Untersuchung rauskam.
Was ja aber auch krass ist, dass es ja im Grunde genommen fast 20 Jahre dann gedauert hat, bis sich quasi dieses Narrativ ändert. Und dieser neue Bericht hat dann ja erneut eine Untersuchungskommission einberufen oder dazu geführt, dass sie einberufen wurde, die Goldring-Untersuchungskommission, benannt nach dem Richter John Goldring. Was ist dort passiert?
Ja, die nahm 2014 dann ihre Arbeit auf und 2 Jahre später, 2016, gab es dann auch ein Ergebnis dieser Kommission. Und die Kommission sagt eben ganz klar, der Tod der vielen Fans war kein Unfall, sondern wurde durch Fehler von der Polizei ausgelöst. Zum einen geht schon bei der Planung los, die Planung der Polizei sei einfach viel zu schlecht gewesen, die Polizei sei nicht vorbereitet gewesen auf so viele Besucher. Und auch die Reaktion auf das Chaos selbst war viel zu schlecht. Auch hier wurden viel zu viele Fehler begangen. Die Polizei hätte zum Beispiel die Überfüllung teilweise gar nicht bemerkt und deshalb noch mehr Fans reingelassen. Außerdem hat die Polizei den Einlass grundsätzlich falsch organisiert. Aber die Kommission sagt auch, nicht nur die Polizei ist schuld, sondern auch der Fußballverein. Sheffield Wednesday, also quasi die Heimmannschaft dort im Stadion, denen gehört auch das Stadion. Und ja, die Kommission sagt eben, dass auch der Fußballverein eine Verantwortung hat. Viele Mängel im Stadion, die niemanden groß gekümmert haben. Es gab einfach veraltete Sicherheitsstandards. Der Verein hat sich auch nicht genau mit der Polizei abgesprochen, wie das Ganze ablaufen wird. Und ja, danach aber auch immer wieder Vorwürfe gegen die Polizei. Sie hätten viel zu spät den Ernst der Lage erkannt. Sie hätten Gegenmaßnahmen nicht rechtzeitig eingeleitet. Sie hätten den Katastrophenalarm zu spät ausgelöst. Was aber die Kommission auch sagt, ausdrücklich freigesprochen, sind die Fans für ihr Verhalten am Unglückstag. Die trifft wirklich gar keine Schuld. Also auch das, was die Polizei oder auch David Duckenfield ja ganz am Anfang gesagt hat, dass das ein Fehlverhalten der Fans war, das sieht diese Kommission überhaupt nicht. Und als Konsequenz aus dieser Untersuchung erklärt dann die Anklagebehörde, sie bereitet 2 Verfahren, also juristische Strafverfahren gegen die Polizei vor. Eine Anklage betreffe dann vor allem den Einsatzleiter, David Duckenfield. Der hatte zu diesem Zeitpunkt selbst aber auch schon zugegeben, wie wir es auch schon erwähnt hatten, dass er sagt, okay, ja, ich habe eine Mitschuld gehabt, eben durch das Öffnen des Tores. Es wurde außerdem aber auch Anklagen vorbereitet gegen den Verein Sheffield Wednesday und dessen Vorsitzenden, den Sicherheitsbeauftragten des Clubs, eben wegen dieser Sicherheitsmängel im Stadion. Und auch der Fußballverband sollte angeklagt werden wegen der Auswahl des Stadions, weil sie ja eben gesagt haben, okay, wir machen das Halbfinale in diesem Stadion, obwohl ja eigentlich auch bekannt war, dass es schon öfter dort zu brenzligen Situationen kam. Theresa May, die später mal Premierministerin war, war damals Innenministerin in Großbritannien und sie hat gesagt, dass noch 2016 dann entschieden wird, ob Anklage erhoben wird oder nicht. Aber bereits schon kurz nach der Veröffentlichung dieses Berichts hat sich der Leiter der lokalen Polizei dort entschuldigt für das Verhalten der Polizei. Man muss aber sagen, diese Entschuldigung kam in der Öffentlichkeit nicht so wirklich gut an. Man hat ihm ja nicht abgekauft, man hat ihn da nicht ernst genommen. Er war auch in seinem Statement bei seiner Entschuldigung wohl nicht so authentisch, zumindest wurde das nicht so aufgefasst. Und daraufhin wurde der Polizeichef dort auch mit sofortiger Wirkung von seinem Amt entbunden. Aber juristisch hatte der Bericht dann eben ein Nachspiel. Wie erwähnt, wurden ja diese Anklagen vorbereitet. Und nachdem der Untersuchungsbericht sagt, die Polizei ist so der Hauptschuldige dort in dieser ganzen Katastrophe, hat man am Ende eine Anklage zugelassen, und zwar gegen den Einsatzleiter David Duckenfield. Und David Duckenfield musste sich dann wegen fahrlässiger Tötung verantworten. Zuerst war die Jury bezüglich Duckenfield zu keinem Ergebnis gekommen. Die Staatsanwaltschaft hat dann daraufhin ein Wiederaufnahmeverfahren angestrebt. Das ist dann auch im Oktober 2019 ging das los. Und das Ganze ist mit einem Freispruch für David Duckenfield geendet. Mhm. Der war damals 75 Jahre alt und das Gericht sagt, ihn trifft persönlich keine Schuld. Etwas, was natürlich die Angehörigen wahnsinnig unzufrieden macht, vor allem nach all diesen langen Jahren, wo ja nichts passiert ist, wo es dann Untersuchungsberichte gab, in die eine Richtung, in die andere Richtung, nochmal diese Kommission. Es kommt endlich zu einem Verfahren und am Ende, ja, ist es ein Freispruch, weil man ihm persönlich einfach nicht die Schuld nachweisen konnte.
Ich finde das alles total tragisch, also irgendwie spannend auf eine gewisse Weise, aber auch natürlich einfach sehr tragisch, wie viele, also Leben damals natürlich auch zerstört wurden, sei es weil Menschen gestorben sind, weil sie schwer verletzt wurden und wie viele, ich sag mal, Menschen auch so hineingezogen wurden, also wie viele sich ihr komplettes Leben mehr oder weniger damit auch irgendwie beschäftigt haben, ihnen das präsent gewesen sein muss. Also man kann sich ja vorstellen, dass auch, gut, David Duckenfield, obwohl er da wahrscheinlich, gut, er ist freigesprochen worden, aber er sagt ja auch selbst, er hat eine Mitschuld getragen. Das hat so, ja, auch irgendwie so 30 Jahre dann irgendwie so eine Präsenz in seinem Leben gehabt. Wenig überraschend angesichts des Ausmaßes der Katastrophe. Aber ja, einfach so dieser Gedanke so, boah, wie viele Leben, Schicksale, so Lebensläufe, das irgendwie so berührt hat und sich wirklich so über Jahrzehnte quasi weitergezogen hat, oder wie du ja auch erwähnt hattest, dass da auch noch jemand an den Folgen fast 30 Jahre später gestorben ist. Einfach krass, wenn man da mal irgendwie so ein bisschen drüber nachdenkt einfach. Und diese im Grunde genommen ja eine falsche Entscheidung, wenn man das jetzt mal so ein bisschen simplifizieren will, dass es irgendwie auch nur wegen dieses Tores war. Ja, finde ich über sowas, denke ich danach, und das finde ich irgendwie einfach verrückt, wenn man da mal so drüber nachdenkt. Und wir haben ja jetzt quasi uns angeschaut, was juristisch passiert ist und so weiter. Wenn man jetzt in Sheffield ins Stadion gehen würde, gab es dort bauliche Änderungen? Wurden da auch Konsequenzen für das Stadion selbst rausgezogen?
Ja, definitiv. Man hat nämlich vor allem die Tribünen umgebaut. Und zwar alle Tribünen, die bisher nur Stehplätze hatten, wurden jetzt mit Sitzplätzen ausgestattet. Und auch die Zäune, die Tribünen und Spielfeld voneinander abgrenzen, wurden neu gebaut, und zwar viel niedriger. Denn so können Zuschauer eben im Notfall auf das Spielfeld flüchten. Und auch ganz interessant, dieses Stehplatzverbot galt dann auch nicht nur in Sheffield, sondern in ganz England und kam später dann auch bei der UEFA und bei der FIFA. Bei allen internationalen Spielen darf es keine Stehplätze mehr geben, einfach weil das ein potenzielles Sicherheitsrisiko ist, eben durch dieses Gedränge, durch diese freie Menge an Menschen, und dass Sitzplätze eben viel sicherer sind. Fand ich auch einen ganz interessanten Fakt. Und man muss auch sagen, es kam zu keiner vergleichbaren schweren Katastrophe, wie wir es da erlebt haben, in einem Fußballstadion.
Zum Glück kann man auf jeden Fall so sagen, auch wieder ein Fall, wo erstmal eine riesige Katastrophe passieren muss, damit sich Sachen ändern. Aber ja, ich finde ja ein wahnsinnig tragischer Fall, auch sehr interessant, einfach mit der ganzen Aufarbeitung, welche Menschen, Parteien da alle drin verbunden waren, wie es da um deren Schuld besteht. Vielen Dank fürs Vorbereiten, Max.
Jetzt sehr gerne. Die Bilder, wie immer, findet ihr in den kommenden Tagen bei uns auf Instagram, katastrophen.podcast. Und dort könnt ihr uns auch immer Nachrichten schreiben, Vorschläge zu Fällen, was euch interessiert. Wir freuen uns immer über Nachrichten von euch.
Auf jeden Fall. Damit würde ich dann sagen, bis dahin, bis zur nächsten Folge.
Bis zur nächsten Folge, bis dahin.
Falsche Zeit, falscher Ort wird präsentiert von Max und Hans. Producerin Judith Trost. Sounddesign Simon Büchsenschütz. Schnitt Hermann Nguyen.